Urs Meier, hast du das mal erlebt, dass jemand nach einem Spiel mit dem Kind an der Hand bei dir an der Schiedsrichterkabine vorstellig geworden ist? Klingt ja sehr
Nee, mit dem
interessant.
Kind an der Hand nicht.
Aber du weißt, was ich meine.
Oder
Marvin
ich.
Hitz hatte seine Tochter dabei, als er aufgeregt zu Schiedsrichter Fähndrich, Lukas Fähndrich oder wie heißt er mit Vornamen, kam nach dem
Genau.
Spiel des FC Basel gegen den FC Luzern, und da war es ja in der Schlussphase hoch hergegangen. Ja, mein Name übrigens Ralf Kohler. Sie wissen sicher, dass Sie den Urs Meier Podcast hören, und dann wissen Sie vermutlich auch, dass hier die Hauptperson der ja, frühere Top-Schiedsrichter aus der Schweiz ist, Urs Meier. Deswegen reden wir auch über die Schweiz, aber keine Sorge, auch gleich über die Fußball-Bundesliga. Aber was war da los mit Schiedsrichter Fähndrich, mit Basel-Trainer Heiko Vogel und überhaupt? Und ja, du red dich schon mal warm für den Blick, denn wir sind vorher dran mit unserer Aufzeichnung. Aber ich denke mal, die Kollegen der großen Schweizer Zeitung, sozusagen der Bild-Zeitung des Nachbarlandes oder der Bild-Zeitungsvariante, die werden da auch was wissen wollen dazu.
Na, da bin ich noch nicht ganz sicher, ob man das auch macht, über das, weil das Problem ist natürlich, da ist Aussage gegen Aussage und das ist immer ja relativ eine schwierige Sache.
Aber auf dem Platz war ja auch was passiert.
Ja gut, das war ja dann eine Szene, die ist eigentlich, wie soll ich das sagen, ja, also so wahnsinnig zu diskutieren gab, die glaubt nicht unbedingt diese Szene, oder? Also,
Ja, ich habe sie nicht
was
gesehen.
da auch so
Sag
war,
mal,
das
was
ist,
war denn los? Was hat der Schiedsrichter
ja, ich
entschieden?
glaube, die war wieder. Ja, es war einfach so, dass es ein Rangkontrolle gab zwischen zwei Spielern und das Problem ist, dass der Spieler hatte schon eine gelbe Karte und der andere nicht. Und da gab es halt zwei gelbe Karten und ja, beim Basel-Spieler war es dann halt die gelb-rote Karte, oder?
Oh.
Das ist ja etwas, was häufiger passieren kann, oder? Aber ja, genau. Und das war ja dann relativ am Schluss des Spiels. Ja, ich weiß es dann halt auch nicht genau. Also.
Und Schiedsrichter Fähndrich sei so wahnsinnig arrogant, hat es da geheißen. Also das wäre ja dann.
Ja, das hat mich überrascht, das muss ich sagen. Das muss ich sagen. Also, weil ich kenne den Lukas Fähnrich schon lange und also bei mir kommt da alles andere als arrogant drüber. Also von dem her, ja, hat mich das auch überrascht, als ich das gelesen habe und so weiter. Weil eben wie gesagt, ich glaube, ich kenne den Lukas Fähnrich eben, wie gesagt, relativ gut und das ist ein absolut kein arroganter Mensch, also von dem her. Ja, ist er halt oft so in dieser Situation, wo man halt natürlich ist, irgendwie ein Wort gibt das andere und ja, die Frage ist ja immer, beim Schiedsrichter ist ja immer so, dass wie soll ich sagen, der Grad zwischen selbstbewusst aufzutreten und Arroganz ist ja oft sehr, sehr klein, oder? Und manchmal ist ein, ja, vielleicht ein Wort klar ausgesprochen mit einer klaren Haltung, mit einer klaren Gestik, kommt in gewissen Maßen vielleicht beim anderen als arrogant rüber. Das kann ja passieren, oder? Und das hat aber mit Arroganz meiner Meinung nach nichts zu tun, oder? Und die Frage ist ja immer wieder, was sind für Worte, was fallen da für Worte? Sind es klare Worte oder sind es Worte, die halt unter der Gürtellinie sind, das geht natürlich überhaupt nicht, oder?
Ja,
Das
es
ist
ist von
etwas,
Beleidigungen die Rede. Genau, das
ja,
macht die Sache
eben,
schwierig.
aber da muss man natürlich auch, da muss man schon etwas auch nachliefern, oder? Also ich kann ja nicht einfach sagen, der Ralf Kohler hat mich heute Morgen beleidigt, oder?
Aber bei uns ging es vielleicht, weil da gibt es ja dann eine
Ja,
Aufzeichnung, also außer im
und
kurzen
dann
Vorgespräch, ja.
genau, aber auch da, oder? Also wenn ich jemandem schon was vorwerfe, ja, da müsste man schon auch irgendwie was nachliefern können, glaube ich. Also ja gut, ist immer schwierig.
Also 1:1 ging ja das Spiel übrigens aus, Basel gegen Luzern, und Basels deutscher
Nee,
Fan,
Basel gegen Lugano. Gegen Lugano war
also
das.
Basel gegen Lugano, Mensch, habe ich mich da verlesen.
Ja,
Im Ernst?
das war halt ein wichtiges Spiel gewesen um die europäischen
Ja.
Plätze. Oder beim FC Basel ist es ja so, dass sie eben wie gesagt um die letzten Plätze, um den letzten Platz eigentlich noch kämpfen für die europäische Teilnahme, oder? Und da müssten sie eigentlich, hätten sie jetzt gestern ja gewinnen müssen, oder? Weil jetzt sind ja immer noch 2 Spiele zu spielen und 4 Punkte Rückstand auf den FC Luzern, der eben auf dem 4. Platz liegt. Ja, jetzt schwierig. Wird
Ja.
schwierig für den FC Basel und durch das eben, wie gesagt, war vielleicht auch so die Brisanz in diesem Spiel und was da passiert, oder?
Also Heiko Vogel, deutscher Trainer von Basel übrigens, der sagt, habe große Bedenken, dass dieser Mensch fähig sei, Spiele zu leiten. Also Lukas Fähnrich.
Ja gut, das sehen andere anders. Also er ist momentan bei der UEFA, ist er, glaube ich, momentan an zweiter oder an dritter Stelle der Schweiz. Also von dem her, das sieht man im internationalen Bereich ganz anders. Nee, und ich glaube, der Lukas Fähnrich, wie gesagt, also ja. Ja, das sind schon heftige Vorwürfe, die da natürlich im Raum stehen. Und ja. Geht nicht eigentlich, also muss man schon sagen, oder? Also das sind, boah, ja, eben, also ich denke auch oft, dass natürlich Trainer und zum Teil auch Spieler mit Vorwürfen hantieren, ja, wo man schon großes Fragezeichen dahinter setzen muss. Schiedsrichter würde das ja nie machen, oder? Ob der Trainer fähig ist oder nicht fähig ist oder ob die Spieler fähig sind oder nicht fähig sind, solche Sachen in den Mund zu nehmen, oder? Das ist auch für mich ist es auch ja, etwas arrogant, würde ich jetzt mal so sagen.
Nach diesem Wochenende in Deutschland lege ich da meine Hand auch nicht mehr ins Feuer, falls ich das vorher getan hätte. Aber bleiben wir noch kurz in der Schweiz. Also Fabian Frey und Torhüter Marvin Hitze aus Deutschland, ja auch bekannt vom FC Augsburg noch, über den wir wohl auch noch sprechen werden, in dieser Folge kam also mit Kind an der Hand zur Schiedsrichterkabine. Dann wäre es natürlich besonders ungünstig, wenn der Schiedsrichter Beleidigungen aussprechen würde, aber tut er ja nicht. Aber was hältst du denn davon oder kannst du das aus der Situation heraus erklären? Also die Mutter musste das Auto in die Waschanlage bringen oder wie auch immer und deswegen musste sich der Vater um das Kind kümmern, der moderne Vater und weil es
Ist
die
doch
Situation.
schön,
Bitte?
ist das schön, wenn die Kinder dabei sind beim Vater nach einem Spiel und das Ganze mitnehmen, da die Atmosphäre auch in der Mannschaft und mit den Journalisten und all das, das finde ich doch toll. Also habe ich meinen Sohn
Ja.
auch, mein Sohn ist auch oft dabei gewesen oder meine Tochter, die wurde dann allerdings nicht mehr, aber mein Sohn, der war sehr oft dabei, oder? Also von dem her,
Wenn man den
ist doch alles.
Schiedsrichter die Meinung sagt, gut, bei dir war es andersrum, der hätte es dann aufgenommen und von den anderen mitbekommen. Ja, also da findest du jetzt nichts Ungewöhnliches oder Verwerfliches dran, dann in so eine
Was ist
Situation die
die.
Kinder mitzunehmen. Weil die haben ja dem Schiedsrichter jetzt nicht gratuliert.
Ich nehme an, dass der Marvin Hitz ja mit dem Schiedsrichter einfach sprechen wollte, das Ganze besprechen wollte. Also, so wie ich Hitz auch kenne, also kenne ihn ja nicht persönlich, aber natürlich mit seiner Art, mit seinen Interviews, die ich oft mitverfolgt habe, auch in der Bundesliga und so weiter, ist ja auch ein eher ruhiger und sachlicher Zeitgenosse. Und von dem her nehme ich an, dass er einfach das Gespräch suchen wollte, oder? Und ja, schade, dass es nicht zustande gekommen ist. Ich glaube, es hätte sehr viel von dieser Brisanz, die jetzt in den Medien, ja, im Prinzip in den Medien kolportiert wird, hätte es genommen. Also von dem her, oft ist es ja so, dass man mit einem Gespräch oft, wie gesagt, sehr viel Verständnis dann vielleicht auch füreinander aufbringt, dass der eine vielleicht das so aufgefasst hat und der andere so und dass man das vielleicht dann eben mit dem Gespräch relativieren kann und dann wird es auf einmal anders. Auf einmal ist der Berg nicht so hoch, wie er vorher ausgesehen hat oder die Beleidigung, die man eben, wo das Gefühl hat, das war eine Beleidigung, wenn man das so nachher sieht, ja, nee, vielleicht war es ja doch nicht so. Also eben, wie gesagt, es ist schade, dass dieses Gespräch nicht zustande gekommen ist. Ich glaube, das ist sowieso etwas, was dass wir wieder viel mehr machen müssen, auf beiden Seiten miteinander sprechen, dass es während dem Spiel hoch zu und her geht. Das war schon früher so, das ist heute so, dass der Druck sehr groß ist auf die Spieler, auf die Vereine, das ist auch so. Der Druck ist auch groß auf den Schiedsrichter, mal ganz grundsätzlich, auch die haben einen Druck. Und dass es dann während dem Spiel halt ab und zu mal vielleicht auch mal explodieren kann, auf der einen Seite mehr als auf der anderen, so sollte es sein. Also eben wie gesagt, als Schiedsrichter darfst du dir das nicht erlauben, im Prinzip unter der Gürtellinie zu agieren oder beleidigend zu sein. Das geht einfach gar nicht, oder? Also das ist auf der anderen Seite, wenn das die Spieler machen, da hast du deine Machtmittel als Schiedsrichter auch, da kannst du ja agieren oder reagieren. Und aber wie gesagt, nach dem Spiel sollte man eigentlich immer wieder zusammenkommen können und das besprechen können. Vielleicht nicht gleich nach Schlusspfiff, das hat ja auch der Lukas Fähnrich gesagt, sondern nach dem Motto, es ist oft besser, man lässt ein paar Minuten ins Lande ziehen, damit das Ganze sich abkühlt, und dann sollte man aber schon wieder, wie gesagt, das Gespräch miteinander suchen. Vielleicht auch erst am nächsten Tag oder keine Ahnung. Also auch da hier, es ist noch nicht zu spät bei diesen beiden. Vielleicht müssen sie heute die Friedenspfeife rauchen und miteinander mal telefonieren. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber es ist schade, dass solche Sachen dann irgendwo in den Medien ausgetragen werden und dann, dass es dann so einen Graben gibt zwischen Schiedsrichtern und den Spielern und Funktionären. Ja, das soll es nicht sein, weil die Schiedsrichter, die sollen Teil sein dieses Spieles, und zwar sind sie ein wichtiger Teil dieses Spieles, und sie sollen auch die Wertschätzung kriegen, die sie verdienen, und ja, und wie gesagt, die Spiele leiten, und das soll man auch irgendwie, ja, würdigen auf der einen Seite, und eben, wie gesagt, was da passiert ist gestern, das war sicher nicht gut.
Also hier bei blick.de im Internet, also lese ich da sonst sowieso eine Goalie, also Torhüter-Hits mit Tochter Josephine an der Hand, ging frontal auf den Schiri los, also den Journalisten gegenüber. Das ist peinlich. Am Schluss herrscht hier Wilder Westen. Hat er das so gesagt oder wie sagt man Wilder Westen auf Schweizerisch?
Der wilde Weste, der wilde die
Ja,
Weste.
gut, dann hört sich schon ein bisschen anders an. Ein bisschen, ja. Hat ihm sicher viel Spaß gemacht, das Spiel zu leiten. Ja, sagt er höhnisch. Gut, und ansonsten gab es ja auch das Derby, über das wir schon gesprochen hatten, über eine historische Ausgabe davon, also FC Zürich gegen Grasshoppers. 2:1 für den, ja, Meister des Vorjahrs, für den Meister, der also 30 Punkte hinter dem neuen Titelträger Young Boys Bern zurück ist, kurz vor Saisonende. Haben wir da auch noch was zu sagen, wenn wir schon bei der Swiss Super League sind oder zu einem anderen Vorfall oder einfach Ergebnis?
Ja, nee, eigentlich, was soll man dazu noch sagen? Nee, also eigentlich, ja, FC Zürich hat sich ja im Prinzip mit diesem Sieg, war eigentlich schon vorher klar, nach der Niederlage von Winterthur, gerettet. Also Abstieg ist für Zürich kein Thema, und von dem her, ja, nachher noch gewinnen im Derby gegen Grasshoppers ist sicher so etwas versöhnlich für den FC Zürich, ja, sage
Ja,
ich jetzt mal.
nach hinten gibt es auch einen großen Abstand zu Winterthur und dem FC Sion, die also den vorletzten und letzten Platz ausmachen. Und ja, dann können wir ja gleich zur Bundesliga kommen. Da waren ja die Schiedsrichter auch im Blickpunkt. Ja, womit hat es denn alles angefangen? Das überlege ich mir noch und frage dich, aber erstmal Urs Meier. Ja, wäre da nicht eine Rüge eigentlich fällig irgendwo für Felix Brüch für seine Anwendung des Videobeweises? Denn Felix Brüch, Schiedsrichter beim 1:1 von Hertha BSC gegen den VfL Bochum, die Berliner dann abgestiegen nach dem Ausgleichstreffer in letzter Minute. Also da hat Felix Brüch dann ja bei Sport 1 gesagt, in der Szene, wo es um Halten ging, wo Hertha schon ein Führungstor erzielt hätte, wenn es gegolten hätte. Ja, also das war ihm zu heiß. Da hat er mal gesagt, er lässt weiterlaufen. Das Spiel ging ja dann auch weiter bis zum Torabschluss. Und er schwärmt ja auch geradezu vom Videobeweis. Das sei der Fallschirm so in die Richtung und dann tatsächlich ist er ja auch hingegangen in Absprache mit dem Videoschiedsrichter zum Monitor, hat sich das angeguckt und hat dann das Tor zurückgenommen. Das ist ein moderner Schiedsrichter. Aber doch nicht im Sinne von Urs Meier, oder? Der den Videoschiri eh skeptisch sieht.
Nein, nicht von Rosmeier. Nee, also das wäre das nicht, das ist ja, das ja, da haben wir die gleichen Szenen wie bei den Abseitsentscheidungen, klare Abseitsentscheidungen, die weitergelaufen lassen, die werden weitergelaufen, jetzt kann ich nicht mehr Deutsch, die werden weiterlaufen lassen, die das lässt man weiterlaufen, genau so, die lässt man weiterlaufen, bis dann im Prinzip ein Tor erzielt wird und dann kommt die Fahne und dann wird es kontrolliert oder war es abseits, war es nicht abseits. Nee, das ist tatsächlich nicht im Sinne von mir und ich hoffe auch nicht im Sinne des Fußballs. Nee, es ist nicht im Sinne des Fußballs, es ist auch nicht im Sinne der Fußballer. Nee, die wollen das lieber anders. Und ich glaube auch, der Felix Brüch hat so eine große Klasse und meine hat das Spiel ja auch schlussendlich gut geleitet, das muss man ja sagen. Ich meine, es ist ja nicht ein einfaches Spiel. Hertha gegen Bochum, es geht wirklich um den Abstieg und es war ja kein Thema. Felix Brüch hat mit sehr, sehr viel ja, mit sehr viel Klasse, mit sehr viel Souveränität hat er dieses Spiel ja auch geleitet. Er war ja auch war ja absolut der, wie soll ich das sagen, der akzeptierte Spielleiter, also von dem her. Aber in dieser Situation eben nochmals, also da wünsche ich mir auch, dass der Schiedsrichter entscheidet, ist es ein Foulspiel oder ist es kein Foulspiel. Das ist offenes Feld, das ist seine Kompetenz. Und wenn man da im Prinzip immer wieder nachjustieren muss, indem dass man dann wieder weit zurückgeht, ja, da hinten war noch ein Foulspiel und das war dann der Auslöser zu diesem Tor. Nee, das finde ich nicht gut, das eben nochmals. Da erwarte ich von einem Schiedsrichter, dass er entscheidet, ja oder nein, Foulspiel oder kein Foulspiel. Und wenn er entscheidet, kein Foulspiel, dann soll einfach das Spiel weitergehen. Und wenn es da vorne halt ein Tor erzielt wird, das korrekt ist, das nicht abseits ist, das nicht sonst irgendeinen Mangel hat, dann soll dieses Tor zählen. Also das sehe ich in dieser Richtung, oder? Und sonst haben wir eben genau das, was wir jetzt in der Bundesliga gehabt haben, oder? Ich meine, das Problem war, also wenn man das in der Konferenz angeschaut hat, die Bundesliga am Samstag, da hattest du auf der einen Seite das Spiel Hertha gegen Bochum, eben mit dieser Szene. Und dann wird gleich umgeschaltet, oder? Und dann hast du, was hast du da
Ja,
gehabt?
meinst du Bayern gegen Leipzig? Das 1 zu
Nee,
3.
nicht, das meine ich
Aber da
nicht.
war auch eine
Nee,
Halteszene.
das war das andere Spiel, das war, jetzt muss ich gerade kurz schauen,
Ja,
das
schau mal.
war, das war, das war, das war. Was war denn das
Hoffenheim,
andere
oder?
Spiel? Nee, das war Werder gegen Köln. War das Werder gegen Köln?
Was ist passiert oder wie war die Entscheidung?
Ja, muss ich gerade. Ja, da war auch ein. Nee, das war auch mit Frankfurt, oder mal? Mit Frankfurt müsste das
Schalke gegen
gewesen sein.
Frankfurt.
Ja, Schalke
2 zu
Frankfurt,
2.
logisch. Schalke Frankfurt war das. Da war auch eine Szene, wo dann zum Tor geführt hat für Schalke, für
Ja,
Frankfurt.
für Frankfurt meine ich
Und
auch.
da war aber auch ein Foulspiel, oder? Da war auch ein Foulspiel vorangegangen, oder? Das wurde dann aber auch angeschaut vom Schiedsrichter Schlager, ging da auch raus, aber der hat dann gesagt, nee, das war kein Foulspiel und hat dann das Tor gegeben. Ja, und wenn du eben diese zwei Szenen, und da gebe ich Herrn Felix Brüch auch recht, wenn er sagt, man kann zwei Szenen nicht 1:1 miteinander vergleichen. Da gebe ich ihm komplett recht, oder? Aber es waren schon auch beide Szenen, waren, ja, ich würde jetzt mal sagen, man kann bei beiden Szenen eben auch Foulspiel geben. Also bei Felix Brüch war es natürlich noch offensichtlicher, das Halten, das Foulspiel, als bei Frankfurt, aber auch bei Frankfurt, das war ein Foulspiel meiner Meinung nach, oder? Aber das wurde dann als nicht dementsprechend taxiert. Und das Tor wurde dann gegeben. Und das war halt innerhalb von einer Minute eigentlich. Also das war wirklich so, du hast hier wurde, beide gingen raus und der eine sagt Foul und der andere gibt keinen Foul. Ja, und da gibt es natürlich Diskussionen, oder? In dem Moment wird natürlich immer wieder diskutiert.
Also du hast
Und
die Konferenz geschaut bei Sky.
habe ich ja.
Ja. Ja, das macht es ja dann besonders schwierig, diese moderne Technik
Ja,
oder
das genau,
Verfahrensweise,
oder?
dass der Fan das dann so mitbekommt, wenn er schon nicht im Stadion ist. Der beste Service und für die Schiedsrichter wird es eher schwierig. Ja, also
Ja,
Felix
das ist so.
Brüch war dann kurz sonntags bei Sport1 im Doppelpass, also für die Rubrik Fragen wir den Schiri. Und dann ging er wieder, nachdem er sein Buch noch präsentiert hat, was ich ihm ja gönne, ist ja durchaus lesenswert. Ich frage mich ja zum Beispiel noch, Felix Brüch als Journalist wäre ja auch prädestiniert, um zu sagen, wie das eigentlich so mit diesem Schadensersatzprozess aus, nein, nicht Schadensersatzprozess, aber das wäre auch eine Frage mit dem Altersdiskriminierungsprozess. Man muss ja bei diesen ganzen Prozessen, wo Schiedsrichter klagen, aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt, was mir jetzt passiert ist. Mit dem Altersdiskriminierungsprozess von Manuel Gräfe gegen den DFB, wie er das eigentlich sieht. Aber da ist er wohl auch schlau genug, um dazu nichts zu sagen. Aber
Nur gut,
nichtsdestotrotz ging es ja drunter und drüber.
ich glaube, da profitiert er ja davon jetzt. Also meine, schlussendlich hat der Manuel
Ja, das
Gräfe hat,
stimmt.
ich glaube, das Feld geebnet oder gesät oder was auch immer wieder, dass die anderen jetzt im Prinzip das ernten können, oder? Und ich glaube, Felix ist einer der ersten, der von dem profitieren kann, oder? Und da kann man ja auch mal dem Manuel Gräfe Danke sagen, dass er das gemacht hat,
Er
dass er
klang aber
dieses
nicht danach. Also jetzt nicht so direkt.
ja gut, es ging ja da um was anderes, glaube ich. Also keine Ahnung. Und das ist ja auch schade, was momentan in Deutschland läuft. Muss ich schon sagen, dieser für mich ist es schon etwas, man muss jetzt da vorsichtig sein, weil irgendwo ist es etwas ein Hahnenkampf, der momentan da abgeht zwischen den Top-Leuten in der Bundesliga. Und es ist wirklich schade, dass man diese Kraft dieser drei Herren, also wenn ich jetzt da Eidekim dazu nehme, Eidekim, Brüch und Gräfe, dass man diese Kraft, die man eigentlich da hätte von diesen Leuten, dass man die nicht bündelt, dass man die nicht für die Schiedsrichter nutzt, die Spitzenschiedsrichter für die Professionalisierung, für weiß ich was, also da müsste man eigentlich die zusammenbringen. Also das wäre eigentlich so mein Wunsch. Also die müssten an einen Tisch
Vielleicht
sitzen
gelingt
und
es dir ja.
das wäre, ja, es muss ja nicht mir gelingen, ich bin ja da nicht der Schweizer Vermittler. Aber das wäre wirklich wünschenswert und ich glaube, da müssten auch andere Kräfte beim DFB, in der Schiedsrichterkommission und so weiter, die müssten eigentlich da ein Interesse haben, oder? Dass man diese Energie, die da ist, dieses Fachwissen, dass das nicht kontraproduktiv da im Prinzip gegeneinander aufgebraucht wird, sondern für die Schiedsrichterei, für das Schiedsrichtertum, für den Nachwuchs. Und da gibt es so viele Themen momentan, die auf dem Tisch liegen, und die müssen endlich angegangen werden. Da muss endlich gesprochen werden. Ich glaube, da muss wirklich mal irgendwo auch ein runder Tisch gemacht werden, dass man einfach da in einer positiven Art und Weise nach vorwärts schaut und nicht, was momentan abläuft, das geht nicht.
Ja,
Das
Moment, wenn du sagst momentan, dann
gefällt
klingt
mir.
das aber nicht nur nach diesem Wochenende, aber da kommen wir gleich dazu, ja. Sprich
Ja, aber
weiter.
das gefällt mir auch nicht. Da bin ich also eben auch dieser Meinung, dass man eben nochmals diese Kraft dieser drei Herren, weil die haben jetzt wirklich eine große Ausstrahlung momentan in Deutschland, dass man die anders nutzt.
So ein Prozess kann ja auch Kraft kosten und insofern. Ja, sehen das manche ja auch als Arroganz oder als unnötig, vorsichtig gesagt, dass jetzt Manuel Gräfe gegen den DFB geklagt hat und ich meine ja einen Teilerfolg errungen hat. Aber mal davon abgesehen, du sagst jetzt durchaus plausiblerweise, Felix Brüch könnte eigentlich Gräfe dankbar sein, weil Brüch ja über die Altersgrenze hinaus tätig sein darf. Nur ist da ja vielleicht die Wahrnehmung schon eine andere, weil ich erinnere mich, dass Schiri-Chef Lutz Michael Fröhlich dann irgendwie sagte, ja, also wir sind ja progressiv so ungefähr und diese Altersgrenze, die war ja jetzt nie total ganz scharf, sondern das ist schon ein bisschen variabel, schon immer, also da ist jetzt eigentlich gar nichts total Neues passiert, so klang das ungefähr. Ob das dann
Genau,
eben stimmt oder nicht, ist ja genau die Frage, aber
ja gut, du kannst ja, du kannst.
Da gibt es ja auch eben die Dissonanzen Fröhlich und Gräfe. Ja, aber jetzt sprich du.
Ja, nee. Also, ich meine, du kannst ja den Manuel Gräfe fragen, oder du kannst ja das Beispiel von Manuel Gräfe nehmen, aber nicht nur Manuel Gräfe, es waren ja letztes Jahr zwei oder drei Schiedsrichter, die von der Alterslimite betroffen waren, die aufhören mussten. Also von dem her, da war noch gar nichts Progressives oder irgendwo in diese Richtung, also um Gottes Willen.
Die
Also
Altersgrenze
nee,
war nicht
also.
so stark, sagt er. Also, oder ist nicht.
Ja, wie nicht so stark.
Ja.
Ein Monat Differenz oder was? Nee, also das war natürlich war sie stark. Also man musste letztes Jahr aufhören. Also Manuel Gräfe musste aufhören. Der glaub Weiner hieß der eine, der hat auch aufgehört. Und es war noch einer. Das sind ja dann drei Schiedsrichter gewesen, die alle wegen der Alterslimite aufhören mussten. Nee, also von dem her, natürlich hat es eine Alterslimite gegeben im DFB und die ist jetzt durch das Urteil und durch das die Aktion von Manuel Gräfe ist die jetzt aufgelöst worden. Und das ist auch richtig, das sage ich ja schon lange. Also Qualität soll man fördern und nicht irgendwo eine Alterslimite. Wie gesagt, da gibt es Schiedsrichter, die sind mit 43, sind die schon ausgebrannt. Ja, da musst du die auch nicht mehr bis 48 im Prinzip mitnehmen. Und andere sind halt mit 48, 49. Bringen Top-Leistungen, das sieht man jetzt ja auch beim Felix Brüch, oder wer hat dieses Spiel geleitet in Berlin, weil man genau wusste, da muss man einen Top-Mann nehmen, da muss man einen Mann nehmen, der sehr viel Erfahrung hat. Ja, und dann da kommt man nicht an einem Felix Brüch vorbei, oder? Und zu den jungen Schiedsrichtern muss man dann halt sagen, so, und jetzt gebt Gas, dann müsst ihr halt schauen, dass ihr mit noch besseren Leistungen halt endlich mal die Alten überholt. Also von dem her, und solange ihr das nicht macht, solange sollen diese Leute eingesetzt werden, oder? Und meine, gerade jetzt Felix Brüch, das sieht man ja auch, der lebt für das, der arbeitet für das, der ist in einer guten Form, in einer Topform, auch konditionell hat mit der ganzen Erfahrung, die er hat. Also eben, da bin ich absolut der Meinung, solche Leute, die sollen diese Spiele leiten, ja.
Und er sagt, das gefällt ihm nicht, dass sich Manuel Gräfe jede Woche einen anderen der Kollegen, von Gräfes ehemaligen Kollegen, herauspicke und kritisiere. Wobei das war ja eher die Begleitmusik. Die Hauptsache oder Hauptkontroverse war ja dann, genau, da kommen wir eben mal zur Entwicklung an der Tabellenspitze. Bayern München hat gegen RB Leipzig mit 1 zu 3 verloren, auch nach zwei Elfmetern, die also die entscheidenden Tore brachten. Und Borussia Dortmund sonntags hat dann diese Chance genutzt, um an die Tabellenspitze zu springen am vorletzten Spieltag. 3 zu 0 gegen den FC Augsburg. Der BVB hat sie am Anfang auch schwer getan, aber Felix Udohokaj von Augsburg nach knapp 14 Minuten dann vom Platz gestellt. Und schließlich hat Dortmund also die Tore gemacht, um die 3 Punkte zu bekommen. Also 3 Tore für 3 Punkte. Und damit also kann Dortmund gegen den FSV Mainz 05 in einem Heimspiel sogar die Meisterschaft perfekt machen, die Zehner-Serie von den Bayern durchbrechen. Ja, wenn nicht noch Außergewöhnliches passiert, die Bayern haben sie jedenfalls mit ihrem Spiel beim 1. FC Köln nicht mehr in der Hand, sind hinten dran. Falls es aber Dortmund unentschieden spielt und Bayern gewinnt, dann müsste doch die Tordifferenz für Bayern sein. Aber jedenfalls Dortmund ist da voraus. Und was jetzt bei oder zur Schiedsrichterkontroverse eben beiträgt. Dennis Aitekin hat sich dann im Kabinentrakt aufgeregt. Also wenn ich das richtig verstehe, so ganz genau weiß man das glaube ich nicht, wurde er vom ZDF gefragt zu dieser Halteszene, die dem 1 zu 1 das Konrad Leimer, vielleicht ein künftiger Münchner, erzielt hat, vorausging. Und das fand Aitekin nicht so gut und weiß gar nicht, ob das stimmt, aber die Vermutung war jedenfalls, dass das von Manuel Gräfe aus Berlin gekommen ist, dieser Hinweis, oder dass man ihn doch da hinterfragen könnte und müsste. Und ja, ich kann ja dann noch sagen, was der Aitekin gesagt hat, weil sie es nicht wissen, aber jetzt, ja, sag erstmal du.
Kannst ja die Geschichte fertig erzählen.
Ja, also von 180 Kilo hörte ich da auch was, da bin ja sogar ich erschrocken. Also so viel hatte Manuel Gräfe mit Sicherheit nicht, aber es könnte schon sein, dass er ein bisschen zugelegt hat. Und das würde ja dann auch erklären, wieso du ihm rätst, selbst wenn er dürfte, nicht mehr zurückzukommen oder dann seinen großen Abschied es dabei zu belassen. dass alle noch gesagt haben, das ist sehr schade, oder vielleicht nicht alle, aber sehr, sehr viele. Gut, und ja, also Dennis Aitekin hat sich da aufgeregt, das sei ja ein Wahnsinn, was der Gräfe da macht und dass der eben so schießt und ja, was war denn sonst noch? Und dann aber kam ja auch die Einsicht am nächsten Tag und bei Bild TV und Dennis Aitekin will 5.000 Euro für einen guten Zweck spenden. Ja, die muss man ja erstmal haben, also so schlecht scheint es den Schiedsrichtern auch nicht zu gehen, wobei er ja auch ein Unternehmer ist und ja, er hat wohl eine SMS geschickt, will noch ein Gespräch führen mit Manuel Gräfe und hat auch öffentlich quasi um Nachsicht gebeten und gesagt, da war ich also voll drüber. Habe ich was
Ja.
vergessen? Und der Brüch hat
Nee.
ja dann auch den Gräfe kritisiert.
Eben nochmals. Ja, eben, da ging es dann auch darum, dass er da eben anscheinend eben jede Wochenende irgendeinen anderen aussucht. Aber ich glaube auch da, es geht gar nicht ich glaube nicht, dass der Manuel gegen einen Schiedsrichter schießt.
Sondern
Das geht
gegen
nicht
den
gegen die
DFB.
Schiedsrichter. Ja, es geht, ja, nee, es geht um die. Ich glaube eben, es geht ihm eher um die Sache, oder? Und das Problem ist eben drum. Und darum meine ich, man müsste zusammensetzen, man müsste das mal richtig ausdiskutieren. Ja, also das ist ja eine Geschichte. Also so bringt es wirklich nichts, mal ganz grundsätzlich, dass die Schiedsrichter gegenseitig sich da irgendwie, ja, schlecht machen und so weiter. Aber eben, es geht um die Sache mal ganz grundsätzlich. Oder wie bringen wir es hin, die Schiedsrichter an der Spitze besser zu machen? Das müsste eigentlich das Ziel sein, oder? Wo sind die Schwachpunkte, oder? Und das sind ja eigentlich die Sachen, wo ich glaube, dass der Manuel darauf hinzieht, oder? Dass es eben einfach diese Punkte sind, oder? Und das ist ja auch das, was ich ja oft auch gesagt habe, oder? Wir werden dann kritisiert, wenn wir mit unserer Regelauslegung zu weit auseinander sind, wenn wir nicht auf der gleichen Linie fahren, oder? Nochmals, wenn es auf diesem Spielfeld so gehandhabt wird und auf dem anderen wird es auch so gehandhabt, oder wenn das nachvollziehbar ist, dann sind eigentlich die Schiedsrichter aus dem Schussfeuer draus, oder? Da kann man sagen, ja, das ist jetzt eine zu kleine Linie oder zu eine große großzügige Linie, da kann man ja immer drüber diskutieren, aber sie ist einheitlich, oder? Und was ja da passiert, ist ja oft, das ist ja auch das, was glaube der Manuel Gräfe im Prinzip dann halt moniert, dass es nicht einheitlich ist, dass man mal hier so pfeift und auf die anderen Seite wird das so gepfiffen und da ist ein Handspiel, da ist es kein Handspiel, da ist es ein Foulspiel, da ist es kein Foulspiel, da ist es eine rote Karte, da ist es keine rote Karte
Aber
und das
international
sind
kommt ja da
natürlich.
noch dazu, also da müsste ja theoretisch auch noch
Nee, das ist
einheitlich sein,
international.
aber.
International lassen wir jetzt einfach mal auf der Seite, mal ganz grundsätzlich. Natürlich sollte die Linie, die man im Land hat und gerade in der Bundesliga ist eine sehr, sehr tolle Liga mit einem hohen Standard
Das glaubt sie auch von sich selber.
und da sollte man einfach die Linie mal ganz grundsätzlich auch in einer Bundesliga, die sollte eigentlich relativ hoch angesetzt werden. Also dass man nicht jeden Käse abpfeift, dass man eine großzügige Linie fährt. Aber eben auch da ist es halt immer so, wenn die Spieler das nicht akzeptieren, wenn das natürlich dann halt ein Spiel ist, wo die das nicht akzeptieren, ja, auch da muss man dem Schiedsrichter auch immer die Möglichkeit lassen, natürlich auch die Linie im Prinzip also da etwas enger zu fahren. Aber dann ist es auch wieder nachzuvollziehen. Aber ganz grundsätzlich sollte man eine großzügige Linie fahren. Da kann man vielleicht auch nach England etwas schauen, wie das da geht. Aber auch da müssten eben auch nicht nur die Schiedsrichter rüberschauen nach England, sondern vor allem die Spieler und Trainer müssten da rüberschauen, wie geht man da miteinander um, oder? Und ich glaube, alle, die in England Fußball gespielt haben, die mit englischen Schiedsrichter zu tun hatten oder im englischen Fußball zu tun hatten, die wissen auch, dass man da sehr viel mehr miteinander redet auch, und zwar in einer anständigeren Art und Weise, oder dass man da viel weniger Rudelbildungen hat, dass der Schiedsrichter halt noch eher so eine Persönlichkeit ist, ja, halt in dieser Rolle von einem Spielleiter. Und das muss man eben auch mal akzeptieren, oder? Und so wie man umgeht, ja, das hat auch immer mit dem zu tun. Und nochmals, da müssen wir alle in dieser Richtung gehen. Und das gibt's nur, wenn wir eine Professionalisierung endlich machen, wo wir wirklich versuchen, auf eine Linie zu kommen. Und nochmals, und da wäre es eben wichtig, und das habe ich noch, da kann ich auch noch 100 Mal sagen in diesem Podcast, in meinem zweiten Buch, im ersten Kapitel, soll man einfach mal schauen, was die Idee dahinter gewesen ist, dass man die Schiedsrichter am Montag zusammennimmt, oder? Dass man die Runde aufarbeitet, dass man sagt, wo sind wir gut gewesen und wo sind wir nicht gut gewesen? Wo sind wir zu weit auseinander? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das jeder mitkriegt, dass wir sagen, das wollen wir und das wollen wir nicht. Da sind wir zu weit auseinander. Warum gibt es hier eine rote Karte und hier gibt es sie nicht? Warum gibt es hier diesen Elfmeter und hier gibt es ihn nicht? Und dann kommen wir zusammen. Und wenn wir da arbeiten in diesem Bereich, dann kommen wir mehr zusammen und dann wird das irgendwann nach ein paar wenigen Wochen schon, wird das kein Problem mehr sein, oder? Und, aber das muss gemacht werden, oder? Und da ist eigentlich wahrscheinlich der Kritikpunkt, den Manuel Gräfe im Prinzip da reinwirft, ohne das ganz konkret zu wissen, aber ich glaube, das ist schon dieser Punkt, dass man da einfach mehr miteinander arbeitet in diesem Bereich. Wir werden immer Fehler machen, die Schiedsrichter. Das wird es nicht geben, dass wir ohne Kritik durch die Spiele kommen. Aber nochmals, da haben wir eine Chance, wie gesagt, einfach näher zueinander zu kommen.
Urs Meier, Schweizer Schiedsrichter bei Welt- und Europameisterschaften. Der Normalbürger macht sich ja jetzt über die Anlagen, über den Charakter einzelner Schiedsrichter nicht so viele Gedanken. Du kennst ja viele logischerweise. Und allein wenn ich jetzt die Bücher durchgelesen habe, Respekt ist alles von Dennis Aitekin und aus kurzer Distanz von Felix Brüch, also wie die angelegt sind, dann kommt mir schon die Idee, vielleicht sind das ganz unterschiedliche Typen, allein schon die zwei und Manuel Gräfe, von dem ich noch kein Buch lesen konnte, ist dann vielleicht nochmal ein anderer. Und jetzt der Aitekin ist ein, sagen wir mal, türkischer Franke, der Brüch kommt aus München und der Gräfe ist Berliner. Da können ja auch so regional schon ja, Unterschiede einfach vorhanden sein. Also sind die vielleicht schon unterschiedlich und kann es auch deswegen schon mal knallen? Oder würdest du sagen, nee, die sind eigentlich gar nicht so auseinander, sondern das ist dann aus der Emotion oder aus einer Situation heraus oder aus einer Konstellation heraus, wenn wir jetzt zugrunde legen, dass ja Gräfe schon länger eben im Zwist ist, wegen der Altersbeschränkung, die ihn zum Aufhören nötigte und wegen des Prozesses, also im Zwist mit dem DFB ist er.
Also gut, also schlussendlich sind es natürlich wirklich drei unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Typen, aber das ist ja auch gut so, also um Gottes Willen, also das ist ja immer etwas, was ich auch sage, die Schiedsrichter sollen so sein, wie sie sind, sie sollen
Aber sie
echt
sollen
sein.
einheitlich pfeifen, offenbar. Das kann es ja dann schwer
Natürlich,
machen. Ja.
sie sollen möglichst einheitlich pfeifen, aber auch da gibt es natürlich dann Unterschiede, oder da gibt es halt auch eher den großzügigen Typen und eher den kleinlichen Typen, also jetzt und so weiter. Das kann es immer wieder geben, natürlich, also von dem her, aber nochmals, auch da müsste man eben die Differenz zwischen denen muss kleiner sein. Das darf nicht zu groß sein. Das muss auf dem Spielfeld muss das schon kleiner sein. Aber jeder soll mit seinem Charakter die Spiele leiten. Also das ist etwas, was ich immer gefordert habe. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, ist, dass man sich selber ist, dass man echt ist. Das ist ganz wichtig. Aber jetzt auf was war jetzt noch der Punkt?
Naja, die eben die
Ja, dass die,
unterschiedlichen
ja.
Charaktere, wenn sie es sind.
Natürlich, dass die, ja, aber auch da, das ist ja in einem Team auch eben wichtig, dass man eben nicht alles die gleichen Typen hat, oder? Das ist ja genau da, wo zum Beispiel auch in der Gesellschaft oder in der Wirtschaft, wenn du in einem Team immer dieselben Typen hast, dann wirst du keinen Erfolg haben. Du brauchst eben genau diese Unterschiedlichkeit. Du brauchst ja im Prinzip, du brauchst eigentlich, brauchst du es, um Ein Manuel Gräfe brauchst du in einem Team drin. Oder der halt immer wieder mal auch auf den Punkt zeigt und sagt, das ist nicht gut. Oder der vielleicht dann auch wehtut. Aber das muss man aushalten. Das muss man aushalten können. In einem guten Team, in einer guten Führung kann man das aushalten. Da braucht es eben nochmals, es braucht solche Typen. Und ich würde jetzt sagen, eben nochmals, wenn ich die in einem Team hätte, Brüch, Eigeke, Gräfe. Wow, das wäre ein Hammer. Wenn du die führen kannst, das ist ja wie damals irgendwo Figo, Beckham und Zidane. Das ist ja einfach genial. Also wenn du das einigermaßen handhaben kannst, dann hast du wirklich die Galaktischen, oder? Und es ist einfach schade, wenn die gegeneinander spielen, oder? Wenn die sich die Pässe nicht zuspielen, oder? Und das ist einfach schade. Und da würde ich jetzt mal sagen, da müsste man jetzt gerade dann in der Sommerpause, da beruhigt sich ja meistens das Ganze wieder, da müsste man wieder mal wirklich zusammenkommen. Am besten in einer Berghütte und
Im
keine
Sommer.
Ahnung was.
Na gut, dann kommt man
Ja,
wieder weg. Wird nicht
eine
eingeschneit im
Berghütte
Sommer.
oder irgendwo.
Also doch
Ja,
in der
einfach
Schweiz.
zusammenkommen und mal wirklich ein tolles Gespräch führen, ja. Am besten in der Schweiz natürlich, ja, auf neutralem Terrain.
Ja, also Felix Brüch irgendwie der Schwiegersohn-Typ, aber doch der unnahbare Dennis Aytekin. Ja, ein großer, schlanker, auffälliger Schiedsrichter, der auch um keinen Spaß, verlegen ist. Und Manuel Gräfe, würde ich jetzt sagen, vielleicht schon einer, dem man, und vielleicht fälschlicherweise, Arroganz, attestieren kann. Also der vielleicht ein bisschen härter rüberkommt. Das wäre jetzt so meine spontane Einschätzung. Was, willst du da widersprechen oder vielleicht anderes, noch beitragen, so von der Grundcharakteristik?
Ja, das sind ja immer wieder eben das, was man von außen irgendwo sieht und so weiter und so fort. Und im Inneren sieht es ja dann meistens wieder ganz anders aus. Also ich glaube, alle haben ja vor allem eine Leidenschaft, das ist der Fußball, das ist die Schiedsrichterei. Und da haben sie einen ganz großen Nenner alle zusammen, oder? Und nochmals, sie sollen so sein, wie sie sind, weil es ist gut, so wie sie sind. Und von dem her, ja. Gibt es eigentlich da nichts mehr zu sagen? Also einfach, wie gesagt, die sollen zusammenkommen.
Der TSV Altenberg, Heimatverein oder zumindest aktueller Verein von Aytekin, hat übrigens die Meisterschaft in der Kreisliga vorzeitig feiern können und vielleicht kann er ja da das Geld für einen guten Zweck dann auch für die Meisterfeier loswerden. Ja.
Ja, ist doch schön, wenn für einen guten Zweck gespendet wird. Ja.
Hast du denn, sei es bei Bayern gegen Leipzig, zu den Szenen was zu sagen, die ja dann zu den
Habe
Toren
ich
geführt haben?
gar nichts gesehen. Habe ich gar nichts gesehen. Ich hatte einen wunderschönen Spieleabend mit Freunden, mit einem
Am
bayerischen
Samstag.
Freund und der hat dann nicht so einen schönen Abend gehabt, der war da und am Handy. Nee, auf dem Campo, also auf dem Land draußen in Spanien. Also von dem her habe ich das gar nicht gesehen. Auch keine Aufzeichnungen, nichts gesehen. Da kann ich auch nichts dazu sagen.
Und Augsburg gegen Dortmund, die rote Karte, gab es ja auch
Auch
Diskussionen.
nicht.
Ja, das kürzt die
Auch
ganze
nicht gesehen.
Sache ab. Ja, aber wäre natürlich jetzt schon interessant gewesen, gerade weil du ja gesagt hast, Gleiches soll also gleich behandelt werden. Diese Halteszene bei dem Konter oder vor dem Konter, der dann zu Leipzigs Ausgleichstreffer geführt hat. So, aber dann gehen wir mal auf Bayern. Ich meine, du warst ja jetzt jemand, der gesagt hat, ja, so überraschend war das nicht, die Ablösung von Trainer Julian Nagelsmann im März, als sie noch in allen drei Wettbewerben waren, im Champions League Viertelfinale, im DFB-Pokal Viertelfinale. Da waren sie dann nach dem Viertelfinale jeweils nicht mehr dabei. Und eben in der Bundesliga gut Zweiter, so wie jetzt ja auch, also vor dem wichtigen Spiel gegen Borussia Dortmund. Aber also aufgegangen, erfolgsmäßig ist die Sache ja schon mal nicht, selbst wenn es die Meisterschaft noch geben sollte.
Nein, das ist ganz sicher so. Ja, also eigentlich ja, müsste man eigentlich nüchtern jetzt bilanzieren. Der Trainerwechsel hat nichts gebracht, im Gegenteil eigentlich Unruhe gebracht in den Verein, Verunsicherung gebracht in den Verein, kein Erfolg gebracht in den Verein. Also von dem her, ja, würde ich sagen, momentan gäbe es einen Sieger, der heißt Nagelsmann, und einen Verlierer, der heißt momentan ja, Vorstand vom FC Bayern und natürlich auch Tuchel, der natürlich da auch ja, im Prinzip beschädigt aus dem Ganzen herausgeht. Das muss man ja schon sagen. Also von dem her, ja, das ist eigentlich nüchtern so betrachtet.
Das war ja auch im ZDF, als Tuchel gefragt wurde, oder wo Tuchel gefragt wurde, ob es denn nicht vielleicht für ihn besser gewesen wäre, er hätte die Mannschaft zur neuen Saison übernommen. Und kann man ja vor allem als Außenstehender so sehen. Und er sagte dann eben nüchtern, ja, jetzt war halt jetzt der Moment, wo sich das Fenster geöffnet hat. Die Bayern wollten mich jetzt. Aber das ist ja vielleicht Teil des Problems, dass dann immer alles ganz schnell gehen muss und im Fußball. Beim Handball sozusagen läuft es ja auch mit Verpflichtungen beispielsweise ganz anders, dass da dann ein Jahr vorher bekannt gegeben wird, schon Spieler X wechselt dann zu dem anderen Verein und dass das trotzdem weiter funktioniert. Und ich denke, bei Trainern auch sein. Aber im Fußball wäre ja immer die Diskussion, also das ist jetzt dann hier gerade als Trainer eine lame duck, also eine lahme Ente, der hat ja nicht mehr die Kompetenz, nicht mehr das Ansehen. Wenn man jetzt schon weiß, dass der ja dann gar nicht über das Saisonende hinaus Trainer bleiben soll, beziehungsweise okay, Eintracht Frankfurt hat es ja ein bisschen anders gemacht. Die haben dann gesagt, Oliver Glasner wird nach dem DFB-Pokalfinale gegen Leipzig Eintracht Frankfurt verlassen als Trainer. Aber da gibt es natürlich dann auch die Stimmen. Vielleicht ist das jetzt nicht gut, das zu sagen, oder vielleicht schadet es der Sache auch. Ja, willst du was dazu sagen, zu der
Ja
Handhabung,
gut,
zu dem
ich
Tempo?
glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch in solchen Sachen, sondern da muss man immer wieder selber spüren, was ist das für eine Mannschaft, wie ist die Mannschaft mit dem Trainer, wie reagieren die, ist das eine erwachsene Mannschaft, die im Prinzip mit dem umgehen kann, die professionell halt weiterarbeitet. Oder ist es eher so, weiß nicht, man versteckt sich ja dann auch oft hinter solchen Sachen, oder? Also dann ist dann auf einmal wird dann der Misserfolg ist dann wegen dem Trainer oder wegen solchen Entscheidungen. Ja, das ist ja immer sehr einfach, oder? Das hat man ja auch oft bei Trainern, die dann immer den Schiedsrichter in den Vordergrund stellen. Wir haben wegen dem Schiedsrichter verloren. Nee, meistens hat man verloren, weil eben die Mannschaft nicht genügend gut ist oder weil sie schlecht eingestellt ist oder weiß nicht was. Also ja, das ist ja immer wieder eine Entschuldigung, die man natürlich dann auch bringen kann. Und das muss man selber spüren, also dass in einem Verein funktioniert das, im anderen funktioniert das. Also da kann man ja nicht generell von dem ausgehen, was jetzt da das Richtige oder was das Falsche ist.
Rudi Völler übrigens hat ja gesagt, so wie Brüch das gemacht hat, dann die Szene zu checken, das sei also die professionelle Anwendung des Videobeweises, Völler mit Leverkusen verbunden. Die haben jetzt mal getroffen, anders als gegen AS Rom im Europa League Halbfinale in Hin- und Rückspiel, wo sie dann ausgeschieden sind. Aber nach 2:0 Führung trotzdem nur 2:2 im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Da ist schon die Rede davon, ob Trainer Farke gehen muss nach Saisonende. Wir werden sehen. Und eben noch der Blick auf den Abstiegskampf. VfB Stuttgart 15. so wie am Ende der vergangenen Saison. Nach einem 4:1 beim FSV Mainz 05. VfL Bochum, ja, der Punkt könnte auch wichtig sein. Oder natürlich umgekehrt könnte auch zu wenig sein am Ende. 1:1 bei Hertha BSC. Kevin Schlotterbeck, übrigens auch ein Mensch mit Verbindung nach Pforzheim, hat einen Pforzheimer Großvater, der leider verstorben ist, vor ein paar Jahren. Also der hat das 1:1 gemacht bei Hertha, die Hertha dadurch weg. Damit haben wir also eine Entscheidung und Schalke mit einem 2:2 gegen Eintracht Frankfurt. Und die Frankfurt-Fans haben sich da auch also zunächst daneben benommen. Und es gab wohl Prügeleien auf der Tribüne oder im Stadion und Unruhe auch noch außerhalb. Ja, und wie ist deine Prognose für den Abstiegskampf? Hoffenheim hat sich ja gerettet, Sieg gegen Union, was vielleicht auch den SC Freiburg nochmal ins Spiel bringt für den vierten Champions League Platz. Also durch sind ja Dortmund, Bayern und Leipzig, was die Königsklasse angeht, die Qualifikation. Und also der VfB erwartet dann Hoffenheim am letzten Spieltag und hat es in der Hand, drin zu bleiben.
Ja, also von dem her, eben gesagt, für den VfB war das ein sehr, sehr wichtiger Sieg in Mainz und vor allem auch, dass Hoffenheim gewonnen hat. Also das heißt, der Druck ist da etwas bei Hoffenheim draußen vielleicht, aber das heißt ja nicht, dass sie da nicht entgegenhalten. Im Prinzip ist dann vielleicht auch mehr Erleichterung und sie können frei aufspielen. Also das Spiel muss zuerst noch gewonnen werden vom VfB im eigenen Stadion gegen Hoffenheim natürlich. Aber wie gesagt, sie haben es in den eigenen Füßen und das ist immer schon mal gut, wenn man nicht abhängig ist von anderen Resultaten. Also ich hoffe natürlich für den VfB, für Klaus Vogt und seine Mannen, dass sie, ja, dass sie diesen Ligaerhalt auch schaffen werden, oder? Und ja, für Schalke muss
Ligaverbleib,
man schon sagen,
ganz genau genommen.
Ligaverbleib, was habe ich
Ja.
gesagt?
Ligaerhalt,
Ja.
also die Liga wird, glaube ich, unabhängig davon erhalten bleiben. Aber ja,
Ja,
das ist
ihr seid doch,
Fußballjargon.
das ist, ja gut, also gut, also
Wortklauberei.
Ligaverbleib. Ja, das ist wirklich Wortklauberei.
Auch im
Ja,
Deutschen.
und hinten halt eben, wie gesagt, die Bochum Schalke, ja, das wird hart. Also, aber auch Bochum hat es ja wieder in den eigenen Füßen, wenigstens in die Relegation zu kommen. Also von dem her, ja,
Wäre ja
spannender
eigentlich schade
Abstiegskampf.
für beide. Also Bochum,
Ja,
ja,
logisch.
hat
Ja.
ganz schlechten Start gehabt und dann eben ja vor allem mit Heimstärke viel rausgeholt. Schalke ganz schwache Vorrunde und da hat keiner mehr dran geglaubt. Und wenn das jetzt doch alles für die Katz wäre, nicht mal der Relegationsplatz wäre, ja,
Ja, das ist so, ja.
und Hertha als Hauptstadtklub, unabhängig davon, dass da halt viel Geld auch schon schlecht eingesetzt wurde, hätte so einer Liga natürlich auch gut getan. Und wir können ja gleich noch einen Mini-Gedanken fassen, was jetzt die Aufstiegssituation angeht. Erst ein kurzer Hinweis. Ein Podcast-Sponsor, das wäre ja super für den Urs-Meier-Podcast. Vielleicht sind Sie ja Unternehmer und wollen da ein paar Euro riskieren, investieren. Ja, warum nicht? Und vielleicht braucht ja auch jemand journalistische Kompetenz für ein Projekt. Dann gerne melden, ebenfalls bei ralfkohler2000@gmail.com. Für Ihre Freunde in aller Welt der Hinweis, wir haben auch mal ein paar englische Folgen aufgenommen mit Urs Meier, Referring to the Referee. Und ansonsten Sportbuch-Podcast, da gibt es die Bücher von Brüch und Eitekin, die werden vorgestellt und eben noch einige mehr, nicht von Schiedsrichtern. Und des Weiteren der Hinweis auf den Handball-Podcast, da hält es von Blacky Schwarzer mit einem der deutschen Weltmeister von 2007, der dadurch seine Karriere gekrönt hat, Christian Blacky Schwarzer. Ach, der 25. Mai 1983, kannst du dich da erinnern, was da war?
25. Mai.
Ja, guckt auf
Was
die
war
Uhr.
da?
1983. Der
Keine Ahnung. Der HSV.
Landesmeisterpokalsieg des HSV, genau 1:0 gegen Juventus Turin in Athen. Weitschuss
Genau.
von Felix Magath. Und nicht dabei war übrigens Jimmy Hartwig, der jetzt sagt, also die haben sie jetzt zum 40-jährigen Jubiläum getroffen, ja, Heidenheim in der Bundesliga, das sei ja eigentlich lächerlich, aber möglicherweise kommt es so. Und Heidenheim war ja schon vor Jahren in der Relegation davor. Der HSV dagegen ist noch im Rennen, aber hat halt die schlechtere Ausgangsposition für den Bundesliga-Aufstieg. Und der SV Darmstadt mit Thorsten Lieberknecht, der schon Eintracht Braunschweig für ein Jahr nach oben gebracht hatte, 2013. Ja, hat jetzt 10 Jahre später, also mit Darmstadt, tatsächlich den Aufstieg gemacht. Ja, kurzer Ausblick noch. Wie siehst du die Lage? Ist es vor allem für den HSV peinlich, wenn es im 5. Jahr wieder nicht klappen sollte? Und erwartest du ein großes Relegationsduell? Was hätten wir da? Vielleicht HSV gegen Schalke oder HSV gegen VfB?
HSV gegen Bochum. Ja, eben nochmals. Schade, ja, für den HSV. Ich meine, es ist ein toller Verein, also irgendwie. Ja, aber trotzdem, man muss es halt einfach schaffen. Und wenn Heidenheim ist auch ein toller Verein, muss man ja schon sagen. Also was die da leisten, ist seit Jahren ist schon ganz, ganz tolle Arbeit. Und dass die jetzt vielleicht belohnt werden mit einem Aufstieg, wow, genial. Ja. Und dann haben sie es auch verdient.
Wir sprechen dann darüber, wenn die Entscheidungen gefallen sind, aber auch ältere Folgen können Sie natürlich immer gerne anhören. Da steckt auf jeden Fall was drin, weshalb es sich lohnt, Sie zu hören. Urs Meier, vielen Dank auch für dieses Mal und bis bald.
Bis bald, danke, ciao, ciao.